SWR-Kultur am Samstagnachmittag. Heute aus unserem Pop-Up-Studio in der Mainzer Innenstadt, ganz in der Nähe des Doms und des Staatstheaters, sodass es Intendant Markus Müller überhaupt nicht weit hatte zu uns und vom Gutenbergplatz nur ein paar Schritte herüberlaufen musste. Schön, dass Sie jetzt bei uns im Studio sind. Hallo, Herr Müller.
Ich freue mich auch wirklich sehr, da zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Herr Müller, Mainz ist zweifelsfrei eine Stadt der kurzen Wege. Ist das etwas, das Sie besonders schätzen an der Stadt und Ihrer Arbeit auch?
Tatsächlich habe ich in meinem Berufsleben es immer so gewählt, dass ich sehr, sehr nah dran wohne am Theater. Aber tatsächlich ist außer dem Weg zur Arbeit der Vorteil, dass das Stadttheater, das Staatstheater aus der Stadttheatertradition ja gekommen, wirklich in der Mitte, im Zentrum ist, am Gutenbergplatz und damit natürlich hautnah drin im Geschehen. Und das macht natürlich sehr, sehr viel Freude.
Sie sind ein Netzwerker par excellence. Ist da eine kleinere Landeshauptstadt wie Mainz von Vorteil? Man kennt schnell alle, die man braucht, um gut zu arbeiten. Andererseits, man kennt schnell alle, die man braucht, auch dann mit all ihren Macken. Und manchmal wäre es vielleicht auch schön, andere noch zu haben, oder?
Ach, man weiß ja über seine eigenen Macken am allermeisten und freut sich dann natürlich drumherum, auch den einen oder anderen auch wieder zu sehen, der vielleicht auch das ein oder andere Handicap mit sich trägt. Aber das Leben ist doch so, dass wir überhaupt von der Begegnung sehr, sehr leben. Wir haben doch in der Corona-Zeit ganz, ganz heftig gemerkt und auch durch das immer stärkere Nutzen der sozialen Medien, dass die wirkliche physische Begegnung, das Eins zu Eins, was ganz, ganz Tolles ist. Und wenn ich ein Gespräch wieder aufnehmen kann, anknüpfen kann an eine Begegnung, die ich schon hatte, dann ist das für mich immer wieder bereichernd und oft deswegen freue ich mich auf die allermeisten.
Ja, Sie lenken seit 2014 die Geschicke des Staatstheaters, einem Mehrspartenhaus. Zuvor waren Sie am Nationaltheater Mannheim und am Oldenburger Staatstheater. Als Sie dann damals in Mainz antraten, sprach der damalige OB Michael Ebling von einem Glücksfall für Mainz. Hat sich die Stadt Mainz auch zu einem Glücksfall für Sie entwickelt?
Ich bin wirklich sehr, sehr gern hier und auch wirklich sehr schnell angekommen. Und wir hatten natürlich die starke Zäsur in der Corona-Zeit, wo wir natürlich unseres Kerngeschäfts vollständig beraubt waren, weil das Gegenüber ja sozusagen als Gefährder genannt wurde und man eigentlich erstmal auf Abstand gehen sollte. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was Mainz ausmacht und auch das Gegenteil von dem, was uns am Theater und mich auch als Person ausmacht. Und das ist wirklich ein Glücksfall hier in der Stadt, weil manche sagen, es liegt am schönen Wetter oder es liegt am Fluss oder es liegt an der Landeshauptstadt oder es liegt an einem großen Medienstandort oder der riesigen Universität oder der Nähe zum Flughafen. Wahrscheinlich ist es die Mischung aus allem und hoffentlich auch ein bisschen am Theater, dass die Menschen hier in der Stadtmitte so gern zusammenkommen und dass der Austausch groß ist und die Neugier aufeinander. Und deswegen ist Mainz schon wirklich für mich persönlich und für uns als immer am Theater ein echter Glücksfall.
Sie waren kaum im Amt, da habt ihr Haus mit einer politischen Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Sie haben eine AfD-Demonstration vor Ihrem Haus gestört, in dem der Chor die Ode an die Freude aus dem offenen Fenster sang. Das hat bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie bekamen viel Beifall, aber auch ein juristisches Nachspiel. Wie wichtig sind solche Einmischungen für Sie, wie in dem Fall gegen Extremismus?
Wir halten uns parteipolitisch neutral, aber wir sind natürlich als Theater per se ein politisches Theater, weil wir stehen in der Mitte der Stadt und damit müssen wir natürlich diese Stadtmitte auch inhaltlich füllen mit unseren Angeboten auf der Bühne, mit den Diskursen, die wir auch davor und danach anbieten. Aber natürlich darf es nicht sein, dass eine Stadtmitte dann plötzlich aufgeladen ist mit Monothemen, die wir vollkommen falsch finden, zu kurz gegriffen. Und es gibt einfach diese einfachen Antworten auf die komplexen Fragen unserer Zeit nicht. Und deswegen haben wir dieses Statement damals ganz bewusst gesetzt mit 120 Kolleginnen und Kollegen. Da waren die allerwenigsten aus dem Chor. Deswegen war die Qualität der Ode an der Freude wahrscheinlich an dem Tag auch überschaubar, aber die Wirkung war uns schon wichtig. Wir wollten nichts verhindern, aber wir wollten das doch intensiv kommentieren. Da fanden wir die Europahymne, die Ode an die Freude, dann wirklich die richtige Kommentarebene.
10 Jahre danach, würden Sie das heute wieder so machen, Herr Müller?
Ach, wir versuchen uns nie zu wiederholen, aber wir würden an jeder Stelle in unserer Gesellschaft immer wieder den Finger in die Wunde legen, wenn wir merken, dass was schief läuft. Am besten können wir das tatsächlich mit unseren Angeboten auf der Bühne, und das macht auch enorm viel Spaß, das tun zu dürfen. Und dadurch, dass die Menschen uns so intensiv folgen, und wir freuen uns ja extrem, dass die jetzt laufende Spielzeit noch einmal die beste aller Zeiten wird, nachdem die letzte schon die erfolgreichste in der Geschichte war. Und wir merken, dass die Menschen so ein Bedürfnis haben nach echten Orten des Diskurses und dass sie eben wirklich die Begegnung brauchen. Deswegen haben wir da auch ganz viel dran rumgestellt, dass dieser Austauschort auch außerhalb der Vorstellungen wirklich stattfinden kann.
Ort des Austausches. Sie sind angetreten auch mit dem Vorhaben, das Theater zu einem gesellschaftlichen Ort zu machen. Das haben Sie gerade schon beschrieben. Ist Ihnen das schon so in Gänze gelungen oder gibt es da noch offene Stellen?
Ach, es wachsen ja glücklicherweise ganz viele Menschen immer wieder nach. Und wie, wenn man ein Haus baut, man ist ja nie fertig. Und das ist auch am Theater so. Zwischendrin scheitern wir auch ganz jämmerlich und machen auch Produktionen, bei denen wir uns ganz viel vorgenommen haben, wo das aber nicht zum Blühen kommt. In der Gänze oder überwiegend scheint es uns auch aber zu gelingen, dass die vielen großartigen Kolleginnen und Kollegen drumherum aus 34 Nationen wirklich spannendes Theater machen. Und dafür sind wir dankbar. Und auch das Ankommen in der Stadt ist uns, glaube ich, auch dahingehend ganz gut gelungen, dass wir eben nicht nur die Quantität der Besuchenden stark erhöhen konnten, sondern dass es auch passiert, dass die Menschen jetzt sehr, sehr früh kommen. Kann auch ein bisschen an unserem lustigen Kombi-Ticket liegen, dass die Getränke und Brezel und Spundekäse schon inkludiert sind. Aber viele stehen jetzt schon eine Stunde vorher vor der Tür und tauschen sich wirklich aus. In der Pause kein Anstehen mehr, weil man nämlich wirklich miteinander ins Gespräch kommt und keine sinnlosen Zeiten in irgendwelchen Warteschlangen verbringt. Und das scheint dazu zu führen, dass man sich wirklich austauscht. Und daran habe ich natürlich Freude, wenn das gelingt.
Ihr Vertrag am Staatstheater Mainz läuft bis 2031. Dann wären Sie, wenn ich das richtig gerechnet habe, 17 Jahre lang hier Intendant gewesen. Das ist ja ungewöhnlich lang für eine Intendanz. Sie haben ja vorhin schon die Vorteile von Mainz gesagt. Trotzdem ist es, glaube ich, kein so leichter Standort, nämlich mit großer Konkurrenz in Wiesbaden und Frankfurt vor der Brust und auch Mannheim. Das Nationaltheater ist nicht so weit. Kein leichter Standort und trotzdem haben Sie es geschafft, hier das so aufzubauen.
Schön, dass Sie das so sehen und so beschreiben. Wir sind natürlich nie zufrieden, aber wir sind sehr glücklich mit dem Zwischenstand. Die Häuser in der unmittelbaren Nähe sind dabei in unseren Augen überhaupt keine Konkurrenz, sondern eine extreme Bereicherung. Wenn es bei uns voll ist, schicken wir immer wieder die Besucherinnen und Besucher. Auch sonst werben wir aktiv für Besuche in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Mannheim, wo auch immer. Der Gegner, wenn Sie so wollen, ist da eher irgendwie das Phlegma, das Sofa, die sozialen Medien, die ich vielleicht einfach nur in die Hand nehmen muss, um schon damit zu starten. Aber das physische sich in Bewegung setzen und sich auseinanderzusetzen und eben den Reichtum dessen, was andere mir als Stellvertreter auf der Bühne in Geschichten präsentieren, das auf mich wirken zu lassen, auch zu reduzieren, erstmal auf Auge und Ohr und dann aber wieder in der Pause und hinterher in Diskurs zu treten und diesen Reichtum der Diskursangebote, wie gesagt, auf sich wirken zu lassen. Das macht ganz viel Spaß und das scheint den Menschen auch gut zu tun. Mir persönlich auf jeden Fall, weil all das, was ich weiß, weiß ich ja schon. Und dann würde ich einfach auf der Stelle treten. Und ich glaube, da können wir in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel voneinander lernen, wenn wir wieder zulernen und Komplexität aushalten lernen.
Überall werden Gelder für die Kultur gestrichen, aber nicht erhöht, was angesichts steigender Kosten auf fast dasselbe rauskommt. Wie ist es um die Zukunft des Staatstheaters Mainz bestellt?
Wir haben das Gefühl, und das haben wir, glaube ich, zu Recht, dass wir in einer sehr vertrauensvollen Partnerschaft mit unseren Trägern Land und Stadt stehen. Wir sind ja eher eines der kleineren Staatstheater, also von den Mehrspartenstaatstheatern das kleinste von den Mitarbeitern, das zweitkleinste von den Finanzen in Deutschland. Und deswegen weiß, glaube ich, jeder, dass es hier nichts einzusparen gibt. Es ist auch nicht sinnvoll, in der Kultur zu sparen, weil ich glaube, wir bringen einen echten Mehrwert und es braucht uns sehr, sehr. Aber das sollen andere beurteilen. Wir selbst sind ja ein bisschen befangen.
Das ist wahrscheinlich total schwierig. Aber gibt es ein persönliches Highlight zum Ende dieser Saison? Eine Produktion oder eine Begegnung während der Produktionen, die Ihnen so besonders in Erinnerung geblieben ist?
Heute Abend haben wir ja die letzte Premiere der Spielzeit mit dem schlauen Füchslein von Janacek. Manche sagen auch Janacek, da streiten sich die Geister. Hermann Bäumer verabschiedet sich nach 14 Jahren als Generalmusikdirektor. Mein lieber Kollege Erik Raskopf hat die Inszenierung und die Kostüme gemacht. Damit geht die Spielzeit zu Ende. Und darauf freue ich mich natürlich sehr. Aber es ist eine reiche, bunte, tolle, intensive Spielzeit, die jetzt noch 9 Tage andauert. Und natürlich würde ein Highlight rausheben bedeuten, dass man über 30 andere Premieren dann sozusagen zurücksetzt. Deswegen gibt es ganz viele, ganz viele Herzensangelegenheiten.
Verstehe. Und was macht Markus Müller, wenn er mal frei hat?
Ah, ich bin natürlich sehr, sehr gerne und sehr viel im Theater, begegne auch so vielen Menschen, aber ich versuche natürlich ausreichend Zeit mit meiner Tochter zu verbringen, solange die da noch Lust drauf hat. Die ist schon 19 und da habe ich nichts mehr zu melden, aber freue mich immer über die Begegnungen. Und wenn ich Zeit habe, nutze ich mal vielleicht ein paar Minuten, um vom Winterhafen schnell mit meinem uralten Motorboot nochmal in eine Au zu fahren oder ein bisschen zu schwimmen. Aber das Allermeiste ist doch Menschen treffen, austauschen, vielleicht ein gutes Glas Wein trinken und sich hoffentlich ein bisschen reicher machen, okay, an dem, was man von anderen lernen kann.
Dort, wo Sie herkommen, Herr Müller, fließt nicht der Rhein, sondern es gibt den Riedbach und die Iller. Sie kommen aus Altusried, nördlich von Kempten im Allgäu. Und dort sind Sie auch mit dem Theatervirus, glaube ich, infiziert worden. Und zwar bei den Altusrieder Freilichtspielen. Erzählen Sie mal, was ist das für eine Bühne und was macht sie so besonders?
Tatsächlich stamme ich aus Altusried, wo die Freilichtbühne neben dem Theater Kästle, dem kleinen ständigen Theaterchen mit 160 Plätzen, dann aber tatsächlich wirklich eine beeindruckende Kulisse bietet mit 2.500 Plätzen und dem ganzen Dorf, das ein halbes Jahr lang probt, sich die Herren die Bärte wachsen lassen und man dann so die Freiheitshelden hoch und runter spielt. So früher Götz von Berlichingen, Wilhelm Tell, Andreas Hofer, Jungfrau von Orléans. Also das waren die Stoffe und sind sie zum Teil eben bis heute. Und das macht unheimlich viel aus, dass die gesamte Dorfgemeinschaft über 4 Generationen vom Kleinkind bis zum Greis die Freizeit miteinander verbringt und sich wirklich inhaltlich auseinandersetzt und mit viel Energie und Werf wirklich dort spannendes Theater macht für die ganze Familie.
Das hat Sie angesteckt. Aktuell steht bei den Altusrieder Freilichtspielen ein Stück über den Bauernkrieg von 1525 auf dem Spielplan. Wir haben darüber auch berichtet. Sie finden diesen Beitrag zum Nachhören auf unserer Homepage swrkultur.de. Sie unterstützen das Theater in Altusried bis heute von Mainz aus alter Verbundenheit oder weil es auch wichtig ist, Theater abseits der Metropolen zu zeigen und zu fördern?
Es ist eine völlig andere Form von Theater. Das ist, sind Amateure, die unter Profi-Regie arbeiten. Ich durfte dort sehr viel Verknüpfungen stiften in den letzten Jahren, aber viele haben sich schon gefestigt, sodass ich an dem schönen, wunderbaren Erfolg von 1550 Bauernkrieg habe ich wenig Anteil. Aber Christian Schönfelder, der lange Dramaturg mit mir in Mannheim war, den ich damals eben gebeten habe, sich mit Altusried zu befassen, hat jetzt schon das dritte Stück für Altusried geschrieben, den dritten Stoff adaptiert. Und da waren die Verknüpfungen schon gemacht. Aber natürlich spielt mein Bruder mit, meine Mutter spielt mit, mein bester Freund und viele Menschen, die ich dort über Jahre kenne. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich am 12. Juli, ist es glaube ich auch das erste Mal, mit meiner Tochter zusammen auch wieder mitspielen werde. Allerdings darf ich natürlich nur im Volk mitspielen und nur ganz hinten, damit es keiner merkt. Aber das ist Tradition, seit 91 habe ich da kein Freilichtspiel verpasst. Und das soll auch nicht passieren.
Also wir merken schon mal vor 12. Juli irgendwo Herr Müller im Volk. Sie düsen von hier aus gleich wieder rüber ins Staatstheater, denn Sie haben es erwähnt, da ist heute Abend noch die Premiere der Oper Das schlaue Füchse. Eine Fabel über den Kreislauf des Lebens. Alle unsere Gesprächsgäste haben immer einen Musikwunsch frei und Sie haben sich, Herr Müller, von Rodrigo Leao und Luna Pena Passion gewünscht. Warum dieser Titel?
Der Titel hat tatsächlich nichts mit dem Füchslein zu tun, sondern guckt schon ein bisschen zum Beginn der nächsten Spielzeit, nämlich zur Wiederaufnahme unserer erfolgreichsten Produktion aller Zeiten, Soul Chain von Sharon Eyal im Tanz. Da spielen wir dann 5 Vorstellungen im September und dabei ist dann auch die 120. 120 Vorstellungen, alle ausverkauft, alle mit stehenden Ovationen in der ganzen Welt gespielt. Ich durfte selbst auch in New York und in Montreal und in vielen, vielen Städten auch Europas dabei sein. Und das, ich meine, ich habe es auch 25, 30 Mal gesehen. Und das war der Titel, der dort in dem Soundtrack von Uri Lichtig immer wieder verarbeitet wird und vorkommt. Und deswegen dachte ich, ist ein schöner Ausblick. Und wer das noch nicht gesehen hat, hat da nochmal die Chance am Beginn der Spielzeit. Ich kann es nur jedem empfehlen. Am Schluss ist eh mal ausverkauft. Also aber diejenigen, die hier hören, sollen im Vorteil sein, sich jetzt schon Karten zu sichern, weil dann können sie dabei sein. Das ist wirklich famos.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im SWR Pop-Up-Studio, Markus Müller.
Vielen lieben Dank, es war ganz schön. Danke.